Liebe Kunden, Freunde und Unternehmensbegleiter, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit unserem lieben Mario von Sophos, den wir heute eingeladen haben. Herzlich willkommen, Mario.
Ja, hallo Björn, ich freue mich tierisch, heute hier zu sein. Wirklich, ich bin total aufgeregt. Mach das ja auch nicht jeden Tag und habe heute Morgen schon so ein bisschen auf der Autofahrt mir alles durch den Kopf gehen lassen.
Hast du geübt?
Ja, geübt würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin ja ein Mainzer Vollblut, freie Schnauze und sowas, ja, wie wir Mainzer halt so sind. Und ich denke, das kriegen wir gut hin.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Golden Kaffee, der IT-Podcast mit Insights, News und Trends.
Vielleicht kannst du noch kurz was zu dir sagen, zu wie lange bist du bei Sophos, was treibst du da so und wo ordnen wir dich da ein? Weil ich glaube, du bist ja da ein Urgestein.
Ja, ich habe viele Kollegen behaupten, ich hätte schon eine Inventarnummer da hinten irgendwo im Nacken stehen. Ich habe es noch nicht gefunden, aber ich bin in der Tat schon sehr lange bei Sophos. Das 23. Jahr ist jetzt gerade am 1. April vollendet worden. Ich bewege mich auf das 24. und auf das Vierteljahrhundert sozusagen zu. Habe auch keine Ambitionen, Sophos irgendwie zu verlassen, weil wir wissen beide, die Welt der Cybersecurity verändert sich täglich. Ich bin damals mit dem Auto zu Sophos gekommen, nicht mehr weggefahren. Und mir hat es damals schon so gut gefallen, der Team Spirit, die Leute, das Team generell. Es war immer einzigartig und das ist auch heute noch so. Und wir haben halt auch uns von einem, ich sag mal, Antivirenhersteller damals, als ich 2002 angefangen habe, bis heute zu einem globalen Player entwickelt, der ganzheitlich eben Security Produkte, also Technologie und auch die Services mittlerweile anbietet und es wird halt einfach nicht langweilig. Ja? Also du hast ständig Abwechslung, wie jetzt heute zum Beispiel Podcast hier bei der Implement und ich mache es halt einfach gerne. Ich bin da mit Herz und Seele dabei und das macht mir einfach Spaß und deswegen bin ich auch schon so lange bei Sophos.
Du hast richtig angesprochen, das Thema früher und ich bin auch schon lange in der IT. Ich habe angefangen in der IT 2001 in der Ausbildung dann. Mhm. Und da hat man von Antivirus gesprochen, ja. Man hat, was man auch heute zwar noch tut, aber nicht mehr so oft, Hardware, Firewalls verkauft, wobei Firewall 2001 dann schon ein Thema war, was nicht jeder Kunde hatte, heute ist das ja doch schon verbreitet.
Ja.
Und heute sprechen wir von verschiedenster Technologie, von Managed Services, die durch den Partner wie uns oder durch den Hersteller gemacht werden, weil auch wir als Partner irgendwann an unsere Grenzen kommen und dann aber mit unseren Herstellerpartnern zusammen Services gestalten können, die wir unseren Kunden anbieten. Das ist halt unheimlich wichtig. Und da wollten wir halt auch heute drüber sprechen. Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wie lange arbeiten wir schon mit Sophos zusammen? Du hast heute Morgen kurz gesagt, direkte Betreuung seit 2018, das ist noch gar nicht so
genau,
lang.
Genau, richtig. Ne? Also ich bin 2018 ins Gebiet gewechselt. Wir betreuen ja im Prinzip strategische Partner, wovon ihr einer der wichtigen von seid. Und wir haben 2018, als ich in das Gebiet, ins PLZ-Gebiet 6.7 gewechselt bin, hatten wir schon die Implement dabei. Ihr wart vorher meines Erachtens auch schon dabei in der Betreuung, aber das Partnermodell hat sich da ein bisschen umgestellt, auch zu dieser Zeit.
Ja, also, ich würde sagen, so gefühlt irgendwie so 8, 9, 10 Jahre auf jeden Fall,
wo wir auch schon weit über eine Dekade,
würde ich sagen. Ja, das hört sich gut an, ja. Und wir haben das halt nachhaltig bei uns integriert. Ihr seid bei uns die Nummer 1 an Security-Partner, ja? Weil wir von euch eine Gesamtproduktpalette erhalten, die wir gezielt bei unseren Kunden einsetzen können, je nach Bedarf, teilweise natürlich auch Budget, ganz klar, oder halt auch, was er haben muss einfach. Ja? Und da haben wir damals einen Hersteller gesucht, mit dem wir zukünftig zusammenarbeiten können, haben dort auch gemeinsam mit euch in viel Ausbildung und Know-how investiert, was sich heute und die letzten Jahre auszahlt. Und heute wollen wir über ganz moderne Themen sprechen, wobei wir beide sprechen über diese Themen ja tatsächlich schon 2, 3 Jahre mittlerweile.
Ja, sogar schon länger, glaube ich,
oder? Und aber bei den Kunden kommt es jetzt irgendwie jetzt erst in den letzten 1 bis 2 Jahren so wirklich an. Ja? Wir wollen heute über MDR und NDR sprechen. Das sind jetzt so super Abkürzungen. Ja. Kannst du was dazu sagen? Vielleicht?
Ja, also generell sind keine Fernsehsender. Das muss man mal vorweg sagen. Ja. Das ist nicht der Mitteldeutsche Rundfunk oder der Norddeutsche Rundfunk, wie ich immer so schön sage, sondern hier geht es wirklich um Managed Services auf der einen Seite. Also MDR steht für Managed Detection and Response. der eine sagt auch SOC dazu, Security Operations Center. Begriff, ja, oder es gibt auch, ein anderer Konsens wäre MXDR. XDR ist die Technologie, wo sich auch NDR als Network Detection and Response zum Beispiel eingliedert. Und MXDR ist dann sozusagen das gemanagte XDR. Ja. Ist alles im Prinzip, fällt alles in dieselbe Riege.
Hast du es gerade angesprochen, XDR, da kommen wir alle her. Ja. Das sind, ich nenne es mal, Produkte und auch teilweise Services, die schon seit Jahren von Partnern verkauft werden. Die Technologie wird auch dann genutzt, um entsprechend Erfahrung zu sammeln mit den Daten. MDR ist dann der Aufsatz mit als Managed.
Ja? Genau.
Was dürfen wir uns denn als Endkunde darunter vorstellen, wenn er jetzt sagt, ich habe meine 10 PCs und meine 3 virtuellen Server und ich habe ein XDR im Einsatz, aber irgendwie möchte ich die nächste Security-Stufe erreichen.
Ja, also XDR ist im Übrigen Stand der Technik. Ja, das ist nicht, weil wir es definieren, uns verkaufen wollen, sondern das ist im Prinzip die Entwicklung der Technologie. Und irgendwann wird ja auch der Stand der Technik immer definiert. Also es wird geguckt, was ist denn Stand der Technik? Das wird beispielsweise dann auch in Compliance-Vorgaben niedergeschrieben. Richtig. Also ich sage mal, in der EU-Datenschutz-Grundverordnung zum Beispiel steht auch drin, es muss Stand der Technik eingesetzt werden. Ja, wenn es zu einem Vorfall kommt und man hat keinen Stand der Technik, dann ist das schon wieder schlecht.
Wir gehen davon aus, dass es bei NIS 2 auch drin sein wird.
Da ist es definitiv mit drin.
Es ist zwar noch nicht alles safe, aber wir können davon ausgehen, dass es schwarz auf weiß da steht.
Ja. Richtig. Und diese Technologie ist im Prinzip, kann man schön mit einer Analogie erklären, gleichzusetzen mit einer Gesundheitsvorsorge, wenn man so möchte. Ja, also ich gebe immer so das Beispiel, dann versteht man es im Prinzip ganz einfach. Wir haben lange Jahre ein Antivirus eingesetzt, der uns auch recht gut geschützt hat. Damals noch mit sogenannter Signatur- oder Definitionstechnologie. Das heißt, es wurden Definitionen geschrieben in unserem Kontext, die dann eine Bedrohung erkannt haben. Der Nachteil dieser Struktur war damals schon abzusehen, nämlich die Datei, wo die ganzen Signaturen oder Definitionen drin liegen, ist ja von Monat zu Monat in unserem Kontext auch größer geworden.
Ja.
So. Und man hat dann sehr früh, ich bin ja schon lange dabei, wie wir eben auch schon gehört haben, angefangen, im Prinzip das Ganze zu stückeln. Und der Nachteil dieser Technologie war damals schon, wenn ich der Erste war, bei dem die Bedrohung aufgetreten ist, gab es noch keine Definition. Es gab noch keinen Fahndungszettel, wo drauf stand, hey, die Panzerknackerbande darfst du nicht bei dir reinlassen. Ja, so. Also eher schlecht. Man hat dann so, ich sag mal, wir haben 2016 ein holländisches Unternehmen gekauft und haben dann die Technologie von Hitman Pro Alert, so hieß das Werkzeug, der Holländer von unserem werten Kollegen Mark Lohmann, der im Prinzip diese Technologie entwickelt hat, in Sophos überführt und waren da unserer Zeit auch wirklich mit dieser Technologie unter den Herstellern voraus und haben beispielsweise 2017 durch diese Integration WannaCry, hat jeder irgendwie mitgekriegt, schon erkannt. Also Kunden, die Sophos Intercept X, so heißt die Antivirus- oder Next-Gen-Technologie im Einsatz.
Der Endpoint.
Ja, der Endpoint, genau, im Einsatz haben, die waren davor geschützt, ja. Aber auch das war im Prinzip eine Schutztechnologie und man kann das schön vergleichen in der Analogie mit einem Defibrillator, ja. Der Antivirus ist im Prinzip die letzte Instanz, die Schlimmeres verhindern soll, ja. Also die letzte Verteidigungslinie, wie auch immer. Ich sag mal, wenn Ransomware gefunden wird, durch diese KI-Deep-Learning-Modelle, die wir da auch drin haben, also man ist weg von dieser Signatur, hat man im Prinzip etwas, was zum Beispiel eine Verschlüsselung verhindert und dann auch wieder die Dateien bis zur Erkennung wiederherstellt. Aber man hat eben diesen Defibrillator im Hinterkopf, der kann helfen, wenn es zu einer Herzattacke kommt, jetzt mal bildlich gesprochen, aber der muss nicht helfen. So. Und man hat zu dieser Zeit schon gemerkt, die bösen Jungs wandeln ihre Vorgehen. Ja, also man ist da auch, es war so 2008, 2009 hat man das gemerkt, geht es in den Bereich, ich will nicht mehr Aufmerksamkeit, ich habe nicht das Wissen und teile es mal mit der Welt und fahre wie zum Beispiel mit Blaster 2008 einfach weltweit mal Server runter, weil ich eine Sicherheitslücke von Microsoft gefunden habe und habe dann Super-GAU verursacht, der natürlich Schaden genommen hat, aber das ist Peanuts im Gegensatz zu dem, was wir heute da draußen sehen. Ja. Und da haben die bösen Jungs gemerkt, hey, man kann Geld damit verdienen und ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch noch, Fake-AV, also Fake-Antivirus. Ja. Ja, du bist irgendwo gesurft, auf einmal ist ein Fenster aufgepoppt und man hat dann auf einmal gesehen, da rattert ein Balken hoch, findet
Tausende von Viren innerhalb von wenigen Sekunden. Das war übrigens schon ein sehr bedenkenswerter Ansatz, weil kein Virenscanner der Welt hatte zu der Zeit diese Geschwindigkeit und konnte so viel Viren feststellen. Aber da haben die festgestellt, hey, ich kann damit Geld verdienen. Das Witzige war, dieses Fenster war halt ein HTML-Fenster, was damals noch XP, ja, dem XP-Betriebssystem täuschend echt gemacht war. Und die Leute haben gedacht, hey, das ist ja eine Meldung von meinem Betriebssystem. Haben dann draufgeklickt und in dem Moment hat sich aber erst das Stück Malware installiert. Ja. Und dann warst du gefangen und wir haben aber zu der Zeit schon entsprechende Organisationen gesehen, die da im Prinzip im Hintergrund mit Supportstrukturen und sowas dann, da konnte man anrufen und die haben dann gesagt, ja, schmeiß erstmal deinen richtigen Antivirus runter, wir machen jetzt mal den drauf. Und da ging das los mit diesem Geldverdienen. Ja. Und das ging dann immer weiter, aber die haben dann sich immer mehr professionell aufgestellt im Darknet heutzutage. Heute sprechen wir von Akteuren, ja, ich sage ja mal wie Hunters International oder R-Evil oder Blackbuster, vielleicht alle schon mal gehört, ja, um mal ein paar Namen zu nennen. Und die lassen sich nicht mehr darauf ein, dass der Antivirus im Prinzip etwas erkennt. Die nutzen Technologien, die sie vor Ort finden. Wir sprechen auch von sogenannten LOL-Bin-Angriffen. Das sind sogenannte Binaries, die man vor Ort findet. Also Living of the Land Binaries heißt diese Abkürzung und heißt nichts anderes wie, ich mache mir nicht die Arbeit, die Werkzeuge mitzubringen, sondern ich nutze das, was ich vor Ort finde. Ja? Mhm. Damit ist das Risiko, dass ich vielleicht von Schutztechnologien wie einer Firewall erkannt werde, wenn ich etwas reinbringe. Also ich sage ähnlich mal wie der Terrorist, der ins Flugzeug rein will, wenn er die Waffe mit reinnehmen will, läuft der Gefahr, dass er an der Sicherheitskontrolle schon aufgespürt wird. Genau. Ja. Und das will man halt vermeiden und vor Ort finde ich ja genug. Ja. Also die Administration arbeitet ja mit entsprechenden Tools, es gibt eine PowerShell und damit sind die im Prinzip, ich sag mal so 2015, 2016 abgetaucht und sind so unter dem Radar geflogen. Und das war so die Geburtsstunde, wo man gesagt hat, okay, was machen wir jetzt? Mit Antivirus können wir diesen Graubereich nicht wirklich einfangen. Und dann hat man im Prinzip neue Technologien wie EDR, XDR entwickelt. Ja. Und EDR, Endpoint Detection and Response, war im Prinzip auf den Endpoint gedeckelt. Das heißt, ich musste immer den Endpoint online abfragen, konnte dann bis zu, in unserem Kontext, 90 Tage in die Vergangenheit halt trotzdem schauen, sofern die Logs so 90 Tage da waren. Und man hat dann die Telemetrie von diesen Endpoints sozusagen ausgewertet, um zu gucken. Ich war beim Bund, da hieß es immer, wo kein Schnee liegt, laufen. Ja, also jeder, der sich irgendwo bewegt, hinterlässt ja Spuren. Ja, und darum geht es im Prinzip bei dieser Technologie. Und der Antivirus ist der Defibrillator. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, es tut mir leid, ja, aber einfach, um es mal so ein bisschen zu erklären. Und EDR, XDR ist im Prinzip die Vorsorge, die wir alle ja irgendwo auch beim Arzt machen. Also genauer gesagt, EDR, XDR ist die Technologie zur Vorsorge. Also der Ultraschall, das Röntgengerät, ja, oder auch ein MRT, ja, könnte man damit gleichsetzen. Und viele Kunden nutzen auch diese Technologie heute schon, das muss man sagen.
Stand heute nutzen es viele, weil viele damals vom klassischen Antivirus-Endpoint auf ein XDR abgegradet haben.
Richtig. Ja. Aber wie du schon sagst, es kommt jetzt bei den Kunden erst langsam an. Das geht uns mit vielen Bereichen so, dass wir merken, wir müssen uns immer wieder wiederholen. Ja. Es gibt ja auch bei uns sogenannte Evangelisten. Ja, das sind keine Pfarrer, keine Angst, sondern das sind einfach Leute, die sich permanent mit dem Thema beschäftigen und das in den Markt raustragen. Ja, weil du kannst das gar nicht oft genug wiederholen. Anderes Beispiel, wir haben Synchronized Security. Kennst du ja
das
auch.
Das Thema haben wir schon lange. Ja.
Firewall und Endpoint unterhalten sich, tauschen einen Sicherheitsstatus über eine Ampel aus und wenn Gefahr in Verzug ist, reagiert der Endpoint, isoliert sich selbst. Ja, genau. Sofern die Gefahr eindeutig erkennbar ist, was ja wiederum auf die Next-Gen-Technologie, also Intercept-X, zurückzuführen ist. Das heißt, wenn der Angreifer keinen Fehler macht, löst auch dieses Konstrukt natürlich nicht aus. Ja? Aber genau dieses Konstrukt, diese Synchronized Security, dieser Ansatz, wo Firewall und Endpoint sich unterhalten, haben wir ja seit 2015 am Markt. Genau. Und du findest heute immer noch Menschen, die das noch nie gehört haben. Ja? Auch Partner von Sophos, wo ich mir sage, hey, wir treten das jetzt seit zehn Jahren in den Markt und es ist immer noch nicht in allen Köpfen angekommen. Also du siehst, du kannst es gar nicht oft genug wiederholen und das ist so unsere Aufgabe und auch eure Aufgabe natürlich, im Prinzip die Kunden darüber zu informieren, was ist Stand der Technik, wo müssen wir hin, damit wir auch die Gefahrenlage entsprechend abdecken können und gewappnet sind, was da kommt und da frühzeitig auch gegen agieren können.
Die Gefahrenlage vor 10 Jahren, auch wenn sie vor 10 Jahren schon hoch war, ist sie deutlich geringer als heute. also sie war deutlich geringer wie heute. Heute ist die Gefahrenlage nochmals höher.
Ja,
deswegen brauchen wir aktuellere Technologie, um das zu verarbeiten oder um es zu schützen.
Ja, es hat sich halt gewandelt. Wie gesagt, die sind dann irgendwann abgetaucht in diesen Graubereich, der von einem Antivirus damals nicht eindeutig zu sehen war. Ja, also durch die Nutzung von legitimen Werkzeugen oder ich sage jetzt mal, wenn du unseren State of Ransomware Report verfolgst, 2/3 der Angriffe von den befragten Personen kommen entweder über Exploits, also Verwundbarkeiten in Programmen, in Betriebssystemen, oder kompromittierte Zugangsdaten.
Das ist oft das Thema.
Genau, richtig, das sind 2/3 der Masse. So, und gerade kompromittierte Zugangsdaten zum Beispiel, da wird kein Endpoint-Schutz sagen, hey Björn, du hast dich angemeldet, ich blogge ich jetzt mal. Ja, niemals, so. Auch wenn der sich gerade anmeldet, nicht der Björn ist, sondern jemand deinen Account gekapert hat, aber dann kriegst du es nicht mit. Und genau das war im Prinzip ein Aufhänger eben, ich brauche diese Telemetrie, also EDR, XDR-Systeme. XDR war dann die Weiterentwicklung von EDR, weil EDR hat sich auf die Endpoints und die Server begrenzt und XDR sammelt im Prinzip alles von den Endpoint-Servern, von der Firewall, die wir auch integrieren, auch von Drittherstellern beispielsweise oder auch von E-Mail-Systemen. Ja? Was geht an E-Mails rein und raus? Ich habe zwar Schutztechnologien und sowas, die mir Phishing verhindern, die mir Malware verhindern, aber trotzdem habe ich wertvolle Logfiles. Und das hat man dann genommen bei XDR und hat es im Prinzip an einen zentralen Ort versendet.
Data Lake.
Den Data Lake, ganz genau, richtig. Also der Data Lake ist keine Dropbox im Sinne von, ich sammle jetzt mal die Dateien der Kunden ein, sondern hier geht es wirklich Telemetrie einzusammeln. Und die Reise war da natürlich noch nicht zu Ende, weil wir sehen ja auch ganz viel, gerade bei Kunden, die Produktionsanlagen haben oder auch generell Betriebsgelände, dass da Geräte im Einsatz sind, die A, nicht mehr unterstützt werden, weil sie über Jahrzehnte abgeschrieben werden. In der Produktion hast du das ganz oft. Du hast aber auch Geräte, wo du gar nichts installieren kannst. Stichwort IoT-Geräte.
IoT-Geräte, da können wir keinen Endpoint drauf installieren. Der kann nichts abfragen.
Eine kleine Überwachungskamera zum Beispiel, da läuft ein Linux-Betriebssystem drauf. Und das ist auch wiederum ein Angriffsverhalten, was wir sehr, sehr stark sehen. Die Angreifer konzentrieren sich darauf, im Prinzip sich auf diesen ungeschützten Geräten, weil die finden die, einzunisten und von da aus den Angriff zu machen. Klar, sie werden nicht erkannt, wenn sie auf einem ungeschützten Gerät sind. Und das wiederum war die Geburtsstunde von NDR. Ja?
Genau.
Also nicht dem Norddeutschen Rundfunk, sondern Network Detection and Response, ganz wichtig, weil ich damit natürlich den Netzwerkverkehr von und zu diesen Geräten oder man spricht auch von der lateralen Bewegung innerhalb des Netzwerks sichtbar machen kann mit einer Technologie, die es mir dann erlaubt, zum Beispiel unbekannte Geräte, ungeschützte Geräte, verschlüsselte Angriffsszenarien von bestimmten Modellen aufzudecken und OT-Sicherheit reinzubringen, zum Beispiel für Produktionsanlagen. Und das Wichtige ist halt, was man verstehen muss, diese gesamte Technologie baut darauf auf, ähnlich wie die Vorsorge beim Doktor, wenn ich mit Ultraschall oder wie auch immer hingehe, dass ich etwas früh erkennen kann. Ja? Und ich muss es auch immer ganzheitlich betrachten. Also ich darf jetzt niemals einen einzelnen Ansatz irgendwie fahren, sagen, ja, ich nehme jetzt mal die wichtigsten Systeme raus und die schütze ich. Ja? Nee, haben wir ganz oft, aber die Diskussion haben wir ganz oft, oftmals monetär getrieben, wie sagt man so schön, kannst du machen, ist dann halt Kacke. Ja? Weil am Ende des Tages ist es so, das darf man nicht vergessen, die Angreifer werden genau die Geräte, die nicht geschützt sind, finden und dann kriegst du es viel zu spät mit und dann ist das Kind schon im Brunnen drin. Deswegen immer diesen ganzheitlichen Ansatz, das gesamte Netzwerk betrachten. Der Arzt geht ja auch nicht hin und macht bei der Vorsorge erstmal nur hier einen Ultraschall von der Leber und den Rest interessiert ihn nicht, sondern der guckt dann auch gesamt. Ja? Und das ist übrigens auch ein schöner Vergleich, weil das Ultraschall, das MRT, das Röntgengerät ist gleichzusetzen mit der Technologie, also mit EDR, XDR, NDR beispielsweise. Ja. Und dann brauche ich aber jemanden, der diese Telemetrie auswerten kann.
Richtig.
Ja. Und jeder, der sich schon mal damit befasst hat, der weiß, dass das ein Spezialgebiet ist, ähnlich wie Programmierung oder sonstiges. Also da gibt es spezielle Threat Hunter, Analysten, die das gelernt haben. Und das ist im Prinzip gleichzusetzen mit einem Ärzteteam. Ja. Und das ist dann sozusagen die Analogie zum MDR-Team, das sind die Spezialisten, das sind die Ärzte sozusagen. Das ist dann auch
der gemanagte Service, den der Hersteller bieten kann.
Richtig.
Und hier muss man sagen, natürlich gibt es in Deutschland spezialisierte Unternehmen, es gibt auch große Systemhäuser, die mit Sicherheit ihre eigenen Threat Hunter-Teams haben und die Anomaliedaten auswerten können.
Richtig.
Mittelstandsunternehmen, wie wir es jetzt sind bei Implement, wir haben hier keine eigenen Leute dafür. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern Wir setzen hier ganz klar auf den Herstellerservice, weil wir sagen, die haben weltweit im Übrigen ein Team aus Spezialisten, die sich darum kümmern. Die können das auch 24/7. Ja. Ja, selbst wenn ich jetzt drei Spezialisten hier habe, die kann ich ja nicht 24/7 arbeiten lassen. Also wird schwierig.
Du kannst natürlich festketten und sagen, so, du bist also, die nächsten 8 Stunden, Wochenende ist jetzt auch passé und Urlaub können wir uns leider nicht drüber unterhalten mit dir. Ja, aber ist ja kein Ansatz.
Wir haben
ja
auch sowas wie Arbeit. Da ist es ganz wichtig, dass Hersteller einfach einen super Managed Service dazu bieten, um halt auch uns als Partnern hier die Möglichkeit zu bieten, die Kunden bestmöglichst da reinzuholen. Richtig. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, XDR haben wir drüber gesprochen, Data Lake etc., das sind die übrigen Themen, die habe ich gefunden in der KV-Richtlinie für Ärzte.
Ja.
Ja. Also das heißt, wenn Sie eine Praxis haben oder wenn eine Praxis eröffnet wird, gibt es je nach Größe der Praxis KV-Richtlinien mit Sicherheitsvorgaben. Da steht im Übrigen drin, dass XDR-Technologie verwendet werden sollte und ein Data Lake da sein sollte von mindestens XY Tagen. Ich glaube, in der BSI ist ja keine Richtlinie, ist ja nur eine Empfehlung.
Genau,
richtig. Steht sowas auch drin, das habe ich auch schon dort öfters gelesen.
DER das heißt, nennen die das, ja.
Ja, das sind Themen, damit sollten sich Geschäftsführer, Inhaber des Unternehmens beschäftigen, um halt in der richtigen Spur zu laufen. Des Weiteren, viele Unternehmen setzen mittlerweile Security-Versicherungen ein.
Cyber-Security-Versicherungen.
Cyber-Security, 2, 3 sind schon über die Wupper gegangen die letzten Monate. Da hat es wohl nicht so funktioniert, weil die Angriffe mehr waren wie die Einnahmen. Auch dort wird vehement Vorgaben gemacht, was man einzusetzen hat.
Richtig.
Ja, also das heißt, man muss sich mit diesen Themen heutzutage und spätestens die letzten 2 Jahre schon mit beschäftigen, damit man für die Zukunft sauber aufgestellt ist.
Richtig, also Security ist ja auch kein Produkt. Also das ist niemals statisch zu sehen, sondern Security ist ein Prozess, den ich immer wieder betrachten muss.
Richtig.
Ja. Weil wir haben hier eine Dynamik, allein schon getrieben durch die Gegenseite. Ja. Die Angreifer ändern ja ständig ihr Angriffsverhalten. Die suchen ständig neue Muster. Und das ist auch die große Herausforderung für uns als Security-Hersteller, A, die Technologie dementsprechend anzupassen, aber auch den Service entsprechend anzupassen. Wir haben ja, wie du weißt, 29.000 Kunden mittlerweile weltweit in diesem Service, in diesem MDR-Service mit drin. Und allein diese Schwarmintelligenz, die wir da gebildet haben, da partizipiert halt auch jeder einzelne Kunde von. Ja.
Jeder, der dazukommt, bringt was mit rein.
Ja, jeder bringt was mit rein und wir sehen vielleicht ein geändertes Angriffsverhalten am anderen Ende der Welt, was uns in Deutschland vielleicht noch gar nicht tangiert. Aber diese Information fließt sofort in diesen Schwarm mit ein und jeder einzelne Kunde partizipiert auch davon. Und es wird auch ständig weiterentwickelt, wenn wir beispielsweise durch Incident-Response-Einsätze, die wir sehen, neue Akteure sehen, neue Angriffsverhalten, ja, dann stülpen wir das zum Beispiel gezielt über die Data Lakes unserer 29.000 Kunden, gucken, ob dieses Verhalten, was wir hier speziell gesehen haben, bei anderen Kunden auftritt, lösen dann natürlich entsprechend, wenn da etwas zurückkommt, sofort Gegenmaßnahmen aus und das fließt wieder in den Automatismus dieses Konstrukts rein, weil das sollte jedem klar sein, bei dieser Masse an Kunden, die wir bewegen im Service, können wir nicht alles händisch machen. Das funktioniert gar nicht. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes System. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch regelmäßig Bestnoten durch die Analysten. Also wir müssen uns da nicht verstecken. Und wie du schon richtig sagst, damit sollte sich jeder auch mal beschäftigen mittlerweile. Ja, weil die Technologie, ja, XDR impliziert halt, sie ist Stand der Technik, aber sie muss bedient werden. Und wie du schon richtig sagst, 24/7 ist ganz, ganz wichtig, weil wir reden hier von einem weltweiten Bedrohungsszenario und nicht eben nur auf Deutschland oder auf das kleine Saarland begrenzt, sondern die Akteure sitzen meist geopolitisch getrieben durch die politische Lage in Russland. Ja. Aber nicht nur, wir haben auch andere Länder, die da massiv aktiv sind. Ja. Und die kommen halt meistens nachts am Wochenende. Und wenn die
kommen zu den Uhrzeiten, wo wir hier mal in Deutschland normal nicht arbeiten.
Exakt, ja. Genau. Ja, ich sage immer, die warten nicht, bis du früh montags morgens mit deinem frisch gebrühten Kaffee da sitzt und mal in die Konsole reinschaust. Die kommen genau dann, wenn du eben nichts machst. Und das wird auch von uns gemessen. Man spricht da von der sogenannten Dwell Time, die Verweilzeit. Also das ist die Zeit vom initialen Zugriff oder initialen vom initialen Eindringungsweg bis zum Zünden der Ransomware. Das ist die sogenannte Dwell Time, die Verweilzeit. Und die geht seit Jahren nach unten. Ja.
Immer kürzer,
Die wird immer kürzer. Die war 2022 auf 23 noch im Schnitt bei 11 bis 15 Tagen, wo ich Zeit gehabt habe. Es gibt immer Ausreißer. Ja. Es gibt Ausreißer, Advanced Persistent Threats, die gehen über Monate. Ja. Dann gibt es auch
sogenannte Dropper-Services im Darknet. Das sind Akteure, die haben sich darauf spezialisiert, Zugänge zu verkaufen. Das heißt, die etablieren irgendwo einen Zugang zu einem Unternehmen und den verkaufen sie wiederum an eine andere Akteurgruppe. Das heißt, das sind auch die Gefahren. Du hast einen Zugang, der schon seit Wochen, Monaten vielleicht besteht, ja, der noch nicht verkauft wurde. Und den sicherst du auch in dein Backup schön immer mit rein, ja? Und kriegst das gar nicht mit. Also da siehst du mal, wie weit umläufig dieses Feld ist und man sich niemals auf gewisse Punkte oder auf Silver Bullets in der IT-Security konzentrieren. Die gibt es nicht. Ja? Es ist immer eine Schichten-Security und da spielt halt auch die Technologie und auch der Service eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle. Ja? Und ja, das sind so die Gefahren, die wir eben da draußen sehen und wie sich es weiterentwickelt. Und deswegen muss ich das ständig anpassen.
Wenn wir mit Kunden über IT-Sicherheit sprechen, im Gesamten hören wir halt oft die Aussage, naja, warum soll denn uns einer, ich nenne es mal, hacken? Warum soll mich denn gerade einer angreifen? Ja. Ich mit meinem kleinen Unternehmen.
Hab doch eh nichts zu verbergen.
Hab doch gar nichts und was will der denn von mir? Der sucht, der findet mich doch gar nicht. Aber so funktioniert das Spiel ja gar nicht.
Also,
das Spiel funktioniert doch eigentlich ganz anders. Das wird doch sehr, sehr breit gestreut und irgendwann poppt irgendwo was auf, weil eine Lücke da ist und dann wird geschaut, was kann ich denn hier treiben?
Also es gibt zielgerichtete Attacken, aber die breite Masse sind wirklich Flächenattacken.
Genau.
Ja? Und da, wo es greift, da bin ich drin und da suche ich dann mal. Und jedes Unternehmen hat etwas, man spricht auch immer von den Leichen im Keller, aber darum geht es ja noch nicht mal, sondern es geht einfach darum, ich habe Kundendaten, ja? Ich habe einen E-Mail-Verkehr. Ja? Und nochmal, das sind keine technologiegetriebenen Angriffe, die rein auf Technologie basieren, ja, kommen wir später auch nochmal zum Thema KI dazu, sondern da sind Menschen hinten dran. Ja. Da sind Fachleute hinten dran und die schauen sich im Unternehmen um, die gucken, okay, was macht das Unternehmen, in welchem Business ist das Unternehmen, die schauen sich in aller Ruhe an, die gucken sich vielleicht Verträge an, die gucken sich Personalverträge an im HR und suchen sich den Zugriff da drauf und dann wissen die ganz genau, was macht das Unternehmen, was hat das Unternehmen in Zahlen und darauf richten die auch ihre Strategie dann aus und sie klauen halt auch zunächst erstmal deine Daten, bevor sie dich dann versuchen lahmzulegen, indem sie dich verschlüsseln.
Ja? Die Daten klauen sie und haben auch die Möglichkeit, die weiterzuverkaufen.
Genau, richtig.
Ja. Was mir zurzeit oft passiert, also meine Handynummer ist ja seit, keine Ahnung, 18 Jahren die gleiche und die ist maximal bekannt und in vielen Portalen überall drin. Wie viele komische Nachrichten ich bekomme auf meine Handynummer, die ist schon mehrfach irgendwo abgegriffen.
Ja, klar, logisch.
Bei einem Datenklau etc. Und das fängt an mit die Volksbank hier ganz schnell draufdrücken. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da schon irgendwo draufgedrückt haben, die nachträglich richtig Probleme damit bekommen haben. Und das kommt genau aus solchen Angriffen raus, weil diese Daten, Handynummern, E-Mail-Adressen oder auch Kundenadressen etc., sowas findet man in Datenbanken, sowas findet man eigentlich fast in jedem Unternehmen.
Richtig.
Wenig oder viel. Und das wird halt verarbeitet, verkauft. Deswegen ist immer die Sache, liebe Kunden, also die suchen euch nicht aus, außer ihr seid wirklich ein gewisser Weltkonzern, dem man unbedingt wehtun möchte. Aber im Normalfall, unsere Kunden werden nicht ausgesucht, die werden durch Zufall generiert. Und dann kann es böse wehtun. Und das wollen wir vermeiden mit den Technologien, die wir haben.
Richtig, ja.
NDA, nochmal kurz angesprochen. Jedes Unternehmen hat irgendwelche Netzwerkgeräte, von denen sie eigentlich so gar nichts erstmal weiß.
Ja, Schatten-IT ist ein ganz großes Thema.
Genau.
Ja, richtig, ja.
Wir hatten mal bei einem Kunden, das war auch gar nicht böse gemeint, die IT war sehr gut ausgestattet und hat auch das Internet ordentlich beschränkt gehabt und der Mitarbeiter hatte wenig Spaß beim Surfen. Ja, der Mitarbeiter hat sich dann irgendwann im Unternehmen einen eigenen Router ins Netzwerk rein installiert und hat den betrieben und hat dann darüber gesurft und auf einmal war ein fremdes Endgerät in diesem Netzwerk drin, das natürlich nach außen hin alle Scheunentore offen hatte und das hat er sich dann schön verbastelt, dass er mit seinem PC darüber surfen konnte, also der war schon ein bisschen affin. Der war sich der Tragweite gar nicht bewusst, was er da treibt. Der wollte dann auch Unternehmen nicht schaden. Er wollte einfach nur frei ins Internet kommen.
Und arbeiten. Ja, und das ist oftmals der Treiber. Ja, die Leute wollen einfach nur arbeiten. Ich gebe auch immer wieder das Beispiel. In vielen Unternehmen wird ja kein Enterprise-WLAN gemacht, sondern klassisch eben mit WPA2 und Passwort. Ja. So, der Mitarbeiter, wenn jetzt nicht irgendwie noch eine entsprechende MAC-Adressenliste gepflegt wird, die den Zugang reglementiert beispielsweise oder andere Technologien zum Einsatz kommen, die darauf achten, dass nicht jeder mit dem Passwort reinkommt, dann hat der Mitarbeiter das Passwort.
Und wenn er das Passwort hat, kann er ja theoretisch auch auf jedem Gerät sich ein WLAN einrichten. Ja, so.
Ja.
Und das ist in vielen Unternehmen schon mal ein generelles Problem, weil ich habe dann natürlich auf einmal Geräte drin, die ich so gar nicht haben will. Der Mitarbeiter will nichts Böses, wie du richtig sagst, sondern der will vielleicht sich nur im stressigen Alltag sich die Arbeit erleichtern. Also klassisches Beispiel, wir machen uns alle immer Notizen, wenn wir irgendwo sind. Ja, viele haben mittlerweile schon ein Tablet da liegen und schreiben sich aufs Tablet, aber es gibt auch immer noch die klassische Variante, dass ich einen Block habe und da mitschreibe. So. Allein die Arbeit, das zu übertragen, weil ich es irgendwo in ein System reinhauen muss, kostet mich schon wieder Zeit, die ich vielleicht nicht habe. Also, was machen die Mitarbeiter? Sie besorgen sich einen smarten Stift oder sonst irgendwas, ja, mhm, hängen den ins WLAN und da läuft ein kleines Betriebssystem drauf. So, und schon habe ich ein Gerät drauf im Betriebssystem, habe ich ein Gerät im Netzwerk, was ein Betriebssystem drauf hat, was ich angreifen kann. Ja. Und genau darum, das ist der Treiber für NDR im Prinzip, rauszukriegen, was habe ich denn überhaupt in meinem Netzwerk drin? Sind da unbekannte Geräte? Ja? Und wir decken regelmäßig mit NDR bei Kunden unbekannte Geräte auf. Ja? Oder auch mit anderen Services wie Manage Risk zum Beispiel, wo wir von außen scannen und Schwachstellen analysieren, haben wir bei einem Kunden, wo der IT-Leiter schon lange Jahre im Unternehmen war, eine Webseite gefunden, wo der IT-Leiter dann gesagt hat, ich habe noch nie was von dieser Webseite gehört und ich bin hier seit über 10 Jahren im Unternehmen. Ja? Also, und die gute Nachricht ist, er hat rechtzeitig geschaltet und eine Technologie eingesetzt, die ihm dieses Wissen verschafft hat, weil dann kann er proaktiv an die Sache rangehen. Dann
kann er was, ja, tun, ja.
Weil wenn er es nicht weiß und andere finden diese Webseite, die vielleicht mit Sicherheitslücken aufwartet, dann habe ich ein Problem. Ja? Und das ist das Spiel, in dem wir uns heute gerade aktuell bewegen. Ja?
Wenn sich jetzt ein Kunde entscheidet und sagt, okay, ich möchte meine vorhandene Endpoint-Lösung durch einen MDR-Service upgraden, mhm, was ja wirklich ein Upgrade ist in dem, ja, Fall.
Richtig.
Er kriegt von euch einen Endpoint geliefert.
Den hat er ja schon von uns beispielsweise.
Er, ja, hat ihn entweder, ja, schon von, ja, euch und macht dort ein Upgrade,
genau,
oder er hat ihn noch nicht und bekommt einen Endpoint, ja, dadurch,
richtig,
von euch.
Genau, richtig.
Mit den aktuellen XDA etc. Technologien.
Exakt,
korrekt. Darauf aufgesetzt, dann der Managed Service durch euer, ich nenne es mal SOC-Team.
Durch das MDA-Team, ja, genau.
Ja, richtig. MDA-Team.
Ja.
Und wie darf ich mir das in dem Fall vorstellen? Der Kunde hat ja mit Sicherheit auch die Möglichkeit zu sagen, was denn passieren soll, wenn etwas passiert. Das kann er doch mit euch vereinbaren.
Richtig, also es gibt sogenannte Eskalationsstufen beziehungsweise natürlich Response-Maßnahmen beziehungsweise Einstellungen, die ich setzen kann. Also was wir ganz oft machen, auch mit euch zusammen, mhm, ist zum Beispiel, weil viele Kunden haben mit Security eigentlich recht wenig am Hut.
Ja? Ja.
Die wollen einfach nur arbeiten. Die wollen, dass ihr Business funktioniert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aufhänger, auch von uns. Wir versuchen, so wenig wie möglich Impact zu erzeugen, auch bei einem Vorfall, sondern immer, es wird immer punktuell gearbeitet und nie. Viele kennen das noch klassisch. Ich habe einen Angriff, ich ziehe jetzt mal den Stecker vom WAN, ja, also dass keiner mehr rein und rauskommt. Das macht man heutzutage nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, man hat Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten geschaffen, um Maschinen zu isolieren. Aber wie gehen wir im Prinzip vor? Also, das ist auch ganz wichtig und eine wirklich sehr gute Frage, weil wir erkennen nicht was und sagen dann dem Kunden so, bitte, das haben wir erkannt, jetzt mach mal, ja, weil die haben keine Ahnung davon.
Genau.
Ja. Wir werden soweit möglich den vollumfänglichen Service, auch was die Prozesse hinten dran geht, angehen. Ja? Also bildlich gesprochen, wenn der Arzt was findet und sieht, da ist was da nicht hingehört oder es fehlt vielleicht was da eigentlich sein sollte, dann weiß der auch, okay, das sind die nächsten Aktionen, die ich definieren muss. Und genauso ist das auch im MDR-Service, ja, in unserem SOC. Die finden etwas und dann gucken die genau, die machen sich ein Bild. Die müssen auch gegebenenfalls mal eine Rückfrage stellen. Ja. Also wenn zum Beispiel Alarme hochkommen, das sind ja jetzt erstmal nicht zwangsweise bösartige Alarme. Wir sprechen auch von sogenannten Indikatoren eines Angriffs oder einer Kompromittierung, in der Fachsprache IOC oder IOA genannt. Mhm. Ja. Und wenn wir so etwas sehen, dann ist das ein erstes Indiz. Ja. Das kann aber auch sein, dass da irgendjemand im Unternehmen gerade in der Administration irgendwas gemacht hat, was diesen Alarm oder dieses Indiz ausgelöst hat. Und die Aufgabe des Analysten ist es dann, sich diese Angriffskette zusammenzusetzen. Also rauszukriegen, wie kommt dieses erste Indiz zustande, was ist da passiert und sind da vorher schon irgendwelche Schritte gelaufen. Und man orientiert sich da an der sogenannten MITRE-ATT&CK-Matrix, ja, nur um mal so einen Fachbegriff zu nennen,
ja,
und guckt dann im Prinzip,
was ist da passiert? Und da kann es natürlich auch sein, wir müssen Rückfragen stellen. Pass auf, wir sehen das und das, dann rufen die Analysten wirklich per Telefon da an und gehen mit den Ansprechpartnern, die man bei uns auch hinterlegen muss, ins Gespräch. Ja. Da seid ihr ja oftmals auch das Bindeglied zu den kleinen Kunden oder auch zu den größeren Kunden.
Wir sind definitiv zum Beispiel innerhalb des Tageszeitraums, auch mit verlängerter Zeit, also von morgens 6 Uhr bis auch abends 8 Uhr sind irgendwie wir in dieser Kette auch meistens drin. Richtig. Weil wir sagen, das können wir abdecken.
Ja.
Wir können nachts nicht abdecken. Ne? Ja. Das wollen wir vielleicht auch nicht, wir können es auch nicht.
Ja.
Und da hat man dann auch einen Service definiert, wo man sagt, der Analyst bzw. der Kollege von Sophos weltweit hat entweder die Möglichkeit, selbst zu handeln.
Ja, genau.
Direkt oder autorisiert, den Endkunden zu informieren. Wobei, da muss man dann auch drüber nachdenken, als Endkunde, als Geschäftsführer, was bringt es mir, wenn mich nachts als Geschäftsführer das SOC-Team anruft und ich überhaupt von der Materie keine Ahnung habe.
Das ist das,
ja. Also da muss ja eigentlich gehandelt werden.
Genau.
Und ich habe da ein Beispiel dazu.
Ja.
Und zwar an uns selbst.
Ja.
Wir haben MDA seit 2-3 Jahren jetzt im Einsatz. Mhm. Also seit Anfang an haben wir es eigentlich direkt gebucht. Und für uns selbst eine Infrastruktur, wo wir von außen uns einloggen können und arbeiten können.
Mhm.
Da ist ein Load Balancer davor, beziehungsweise ein Eingangspunkt. Und der funktioniert mit Benutzername, Kennwort und mit doppelter Authentifizierung,
ja,
halt zweiter Faktor.
Ja.
Per se mal sicher.
Mhm.
Der Kollege Daniel, der hatte netterweise beim MDA-Service mich irgendwann mal eingetragen.
Mhm,
das haben wir auch mittlerweile geändert, weil es bringt nichts, mich anzurufen nachts. Und es war irgendwie mitten in der Nacht 3:30. Und es klingelte mein Telefon, eine Nummer aus dem Ausland, ein englisch sprechender Kollege natürlich, weil weltweiter Service ist Englisch halt die Amtssprache, genau. Klar.
Richtig.
Muss man auch dazu sagen, sehr gutes, einfaches Englisch, kann man auch nachts 3 im Halbschlaf verstehen, funktioniert. Und er hat mich darüber informiert, dass auf diesem Load Balancer aktuell sich versucht wird, dauerhaft anzumelden.
Ja.
Und zwar im Sekundentakt.
Ja.
Es wurden alte Logins probiert, alles. Ja? Das heißt, ein theoretischer Angriff.
Ja.
Und ich habe dem dann halt gesagt, ja gut, dann schalt das Ding jetzt aus. Ja, dann haben wir es ausgeschaltet. Er hat die Möglichkeit, er hat es ausgeschaltet. Morgens 6 waren unsere ersten Mitarbeiter im Büro. Was haben die gemacht? Die hatten schon von eurem SOC-Team Informationen bekommen. Was war? Welchen Hersteller betrifft das?
Mhm.
Gab es das überhaupt auf der Welt schon öfters?
Mhm.
Ja, gab es.
Mhm.
Was sind die Handlungsmaßnahmen dazu?
Richtig.
Also diese Patches installieren, das tun, das machen.
Genau.
Und was müsst ihr jetzt alles überprüfen, um das Ding wieder online zu nehmen?
Ganz wichtig.
Wir hatten morgens 6 Uhr Handlungsmaßnahmen. Wir waren 7 Uhr fertig damit und waren kurz nach 7 safe. Es hat eigentlich kein Mitarbeiter mitbekommen.
Sehr gut.
Ja, und das war für uns eigentlich die Situation des Best Case, dass dieses Produkt funktioniert und dass auch dieser gesamte Managed Service funktioniert,
ja,
weil es uns selbst passiert ist.
Ja.
Und wir wurden auch nicht angegriffen, weil wir ausgewählt wurden. Wir wurden angegriffen, weil wir ein Produkt einsetzen, was weltweit eingesetzt wird. Da gab es eine Lücke.
Richtig.
Das ist auch erstmal per se nichts Schlimmes, weil die hat jeder
das
mal.
Das passiert ständig, ja.
Und diese Lücke hat jemand ausgenutzt.
Richtig.
Und hat gesagt, jetzt gucken wir mal, wie weit ich komme. Hätten wir vielleicht keine doppelte Authentifizierung gehabt, wären wir in den Arsch gekniffen worden,
ja,
wahrscheinlich, ja, weil dann vielleicht irgendein komisches Login funktioniert hätte.
Richtig.
Und dann wäre es schon so zum höheren Problem
geworden. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier auch wieder ansprichst. Und das zeigt auch wieder, wie die stufige Security aufgebaut sein muss. Wir allein können die Welt mit unserem MDA-Team nicht retten, ja, sondern es sind andere Mechanismen, die dazu auch noch eingeschaltet
Richtig.
Sein müssen, wie zum Beispiel die doppelte Authentifizierung, also MFA oder noch besser Passkey, ja,
Passkey
wenn
ja.
möglich. Ja. Also das entwickelt sich ja auch immer weiter. Ja. Und da kann ich im Prinzip weitere Sicherheitsstufen etablieren, damit es dem Angreifer nicht zu leicht gemacht wird. Also das ist ja die Prämisse der Security, Angriffsoberfläche zu reduzieren. Ja. Also Richtig. So wenig wie möglich Angriffsoberfläche zu bieten und immer mit Patchen hinterher sein, Backups zu machen, ganz wichtig. Ja, das ist ja schon seit Anbeginn der IT-Zeit
und
so.
Und auch
ja.
mal zu prüfen, ob
ja.
ich die Daten zurückspielen kann und ob es denn funktioniert hat und nicht der grüne Haken in der Software war, dass es gelaufen ist.
Die
das heißt, noch lange nicht.
Genau, die klassische Feuerwehrübung,
ja,
genau. auch mal zu machen. Ja. Und nicht, wenn es hart auf hart kommt und es brennt, dann feststellen, oh, das Backup funktioniert ja gar nicht. Ja. Aber das sind so diese Bausteine, wo du aufbauen musst. Und wie du schon sehr schön sagst, wir haben dann nachts einen Case aufgemacht. Wir haben die Leute informiert, die Ansprechpartner, ja, weil wir Rückfragen stellen wollten, auch nochmal. Das muss nicht immer zwangsweise sein. Wir versuchen so viel wie möglich alleine mit dem Team zu machen, aber hin und wieder erfordert es eine Rücksprache. Das, was wir dann machen können, weil wir haben verschiedene Möglichkeiten in unserem Agent drin, dass wir dann automatisiert auch eine sogenannte Response-Maßnahme durchführen können, auch über Drittprodukte teilweise, aber gewisse Sachen können wir einfach nicht. Und da brauchen wir euch zu, ja? Dass ihr zum Beispiel im Active Directory irgendwas konfiguriert oder genau. Bei einem Fremdhersteller einer Firewall, bei unserer eigenen Firewall sind wir da schon ziemlich safe und können da sehr, sehr viel machen, aber Firewall-Regeln bei einem anderen Hersteller zu setzen oder irgendwelche Maßnahmen in Bezug auf Patching oder sowas. Ja. Und deswegen ergänzt ihr auch wunderbar diesen Service. Wir nehmen euch keine Arbeit weg, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ihr habt auch genug Arbeit mit dem IT-Operationsgeschäft. Ja. Und wir verlängern im Prinzip, der Gunther sagt auch immer so schön, ja, das ist die ausgestreckte Werkbank sozusagen, die Remote-Werkbank, die euch dazu arbeitet und im Prinzip dem Kunden dann auch das sichere Gefühl am Ende des Tages gibt. Ja. Genau.
Jetzt haben wir schon sehr viel erfahren zum Thema Security, ja. MDR, NDR, Sophos. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir in die kurze Kaffeepause gehen.
Ja.
Jetzt haben ja viele Unternehmen, und du hast gerade gesagt, entweder schon eine Firewall eines anderen Herstellers. Das ist ja auch mal in Ordnung, wenn die auch das damit stimmt. glücklich sind und das Klar. auch funktioniert, kann das ja auch im Managed Detection Response so bleiben.
Richtig.
Es gibt ja die Möglichkeit, diese einzubinden.
Exakt.
Genauso auch, wenn die zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal, ein großes Microsoft-Paket aus der Cloud haben. Da ist ja oft auch mal ein Defender mit dabei.
Exakt,
wenn man die großen Suiten hat, auf jeden Fall,
ja.
muss man nicht zwingend euren Client einsetzen.
Nee.
Man kann es. Es ist auch gut, wenn man es tut.
Den
aber ihr habt die Möglichkeit, das zu kombinieren.
Genau, oder? Richtig. Also wir haben jederzeit die Möglichkeit zu sagen, du kannst bei deinem Endpoint-Schutz bleiben. Ja. Wir ergänzen das dann mit XDR und MDR als Service sozusagen obendrauf. Ja. Greifen dann zum Beispiel jetzt im Kontext von Defender die Informationen über die Schnittstellen von Microsoft ab, ja, damit wir da auch Informationen zu kriegen, weil es geht hier um diese Sichtbarkeit, das ist eben ganz wichtig,
ja. Ja,
weil egal ob wir es machen, ob es jemand anderes macht, ob ihr es als Partner betreibt, als SOC, wir haben ja auch Partner, die im Prinzip
einen SOC-Hub
haben, ja. Ja, dann liefern wir nur die Technologie, aber die sind am Ende alle nur so gut wie das, was sie sehen. Ja, deswegen muss auch immer das große Ganze und nicht punktuell betrachtet werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch wenn das Kosten verursacht, aber je früher ich im Spiel bin, umso besser ist es am Ende des Tages. Und wir können sehr wohl auf Dritthersteller aufsetzen. Was man natürlich dabei beachten muss, ist, ich sage immer so schön, der Wachhund wurde dann nicht von uns ausgebildet. Ja? Der hört nicht auf unsere Befehle. Also wir können zwar die Informationen genau. des Wachhunds einverleiben und für die Bedrohungsanalyse nutzen, aber wir haben dann nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten über unseren XDR-Agent, die dann zum Beispiel das Eindämmen der Bedrohung ermöglichen, ja, aber wir könnten dann keinen Incident Response machen, weil das nutzen wir beispielsweise, dazu nutzen wir unseren Endpoint-Schutz,
ja.
den müsste man dann installieren. Die gute Nachricht ist, auch in diesem Service-Paket ist der Endpoint-Schutz mit drin, also man kann jederzeit mal über den Tellerrand schauen und kann gucken, funktioniert es vielleicht mit Sophos etwas besser,
wie und
mit
dem, was ich habe. Und auch gegebenenfalls in der Übergangsphase, wo ein bestehender Vertrag noch läuft, ist schon mal mitnutzen und später switchen. Also das heißt,
genau.
man hat Möglichkeiten,
richtig.
Ihr seid da halbwegs offen dafür und habt die Möglichkeit, wenn wir jetzt mal bei Microsoft bleiben, gerade diese Themen zu integrieren.
Genau.
Haben wir bei manchen Kunden auch schon gemacht.
Ja.
Funktioniert bei uns selbst. Wir könnten es tun. Wir sind aber beim Sophos Endpoint geblieben, weil wir gesagt haben, dass das bleibt in der Hand, weil wir dann die hundertprozentige, ja nicht Absicherung, aber den hundertprozentigen Service einbeziehen können. Und das war uns halt damals wichtig, wie wir es eingesetzt haben.
Ja, ja richtig.
Gut. Kaffeepause, Fragenhagel. Wobei, so viele Fragen sind es, glaube ich, gar nicht. Die sind auch in der Kaffeetasse versteckt.
Kaffeepause.
Papierkalender oder digitale To-Do-Liste? Boah, kann ich sofort beantworten. Also ich erzähle ja jedem Mitarbeiter immer, wir müssen digital sein und nutzt Teams und nutzt hier Planner und alle möglichen Tools, was ihr habt.
Mhm.
Ich versuche es immer wieder selbst zu nutzen. Und was findet ihr auf meinem Schreibtisch?
Den Papierkalender.
Und dann hat man Papierkalender, sondern
Notizblock
mit To-Dos. Ich habe das Blatt hier rumgedreht und vollgeschrieben.
Ja.
Und das übertrage ich auf ein nächstes Blatt irgendwann und auf ein nächstes und auf ein nächstes.
Ja.
Also Kalender natürlich digital, klar. Aber so Dinge, die ich mir aufschreibe, die stehen auf dem Papier. Ich weiß nicht, warum. Ich komme davon nicht weg.
Papier ist halt auch geduldig, ne?
Papier ist geduldig, der Kalender nervt. Also, aber ich muss sagen, ich bin da kein gutes Beispiel. Wir haben Mitarbeiter, die machen das toll, die haben so Listen und arbeiten das ab und verteilen Aufgaben und nutzen auch Tools dafür.
Ja, ja.
aber ich bin nicht angekommen. Wie ist das bei dir?
Also ich bin da schon mehr digital wie analog mittlerweile. Ja. Ich habe natürlich trotzdem auch noch eine To-Do-Liste neben mir liegen auf Papier, wo ich ein paar Punkte notiere, mache mir mal eine Kästchen, die ich dann abhaken kann. Ja. Aber ich versuche es weitgehend zu machen. KI unterstützt uns mittlerweile auch sehr, sehr gut.
Ja. Ja.
Gibt es auch wirklich coole Tools. Also da kann ich jedem auch nur empfehlen, beschäftigt euch mit dem Thema KI. Es löst sehr, sehr viele Aufgaben und spart euch am Ende des Tages auch Zeit, ja, weil es gibt auch, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie Abläufe doppelt zu machen. Oha, jetzt bin ich mal gespannt. Welches Tech-Produkt der 90er wünschst du dir zurück?
Boah. Ich bin 83 geboren. Das 90er war schon mein Ding, ne?
Meins auch. Ich bin 78er Baujahr, also nochmal 5 Jahre älter als du. Ja. Die 90er, welches Tech-Produkt der 90er?
Also was ich mega gut fand.
Tamagotchi.
Nee, die habe ich immer bei den Mädels in der Schule habe ich die immer getötet. Immer ein Stift rein tot. Ich habe Tamagotchis getötet. Darf man das so sagen, ja.
Alles nein, gut.
Also ich war ein Gameboy-Freak.
Ich auch.
Als Tech-Produkt.
Oh ja, stimmt.
Gameboy mit Koffer dabei gehabt. Also Gameboy und dann die ganzen Spiele drin. Ja, also ja. Gameboy war schon so ein geiles Ding. Und ich sehe es auch bei Kids öfters, dass es noch alte Gameboys gibt, gerade auf Retro-Spiele, Börsen und sowas, die noch verkauft werden oder wieder instand gesetzt wurden. Mhm. Das hat teilweise nochmal Touch gekriegt, das Thema.
Ja, ich bin auch mit dem Gameboy natürlich groß geworden. Ich kann mich an viele, viele Stunden mit meinen Kumpels auch Super Mario und Tetris erinnern. Ja. läuft übrigens heute auch noch sehr, sehr gut beim Spülmaschine einräumen. Ja. Es gibt ja immer so die Menschen, die blinde Kuh gespielt haben früher und die Tetris gespielt haben. Das merkt man beim Spülmaschine einräumen. Ja. Und aber ich muss wirklich sagen, also was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ich bin mit einem Amiga groß geworden damals.
Ja. Ah,
ich habe einen Amiga 500.
Den hatte ich nicht gehabt.
Und das war ein geiles Teil. Also da gab es ein paar coole Spiele, es war ein cooles Tech-Produkt. Aber ich glaube, es war zu seiner Zeit und es ist auch gut, dass wir jetzt weiter sind. Ob ich ihn mir zurückwünsche, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welches Tech-Produkt der 90er ich unbedingt noch mal haben will. Also man hat so viele Sachen gehabt früher schon. Wobei, wenn man heute mal, wenn ich meine Kinder sehe, die haben ja noch viel, viel mehr. Ja. Aber oder auch mit einer Dampfmaschine früher experimentiert. Es gab so kleine Dampfmaschinenbausätze
und sowas. Nee, das habe ich nicht.
Oh ja, das war so immer irgendwie schon gebastelt. Tamagotchi war nicht meins, ich habe auch keine Tamagotchis getötet. Ja.
Also ich habe die gnadenlos weggemacht. Auf welche Streaming-Plattform könntest du nicht mehr verzichten? Ja, also Streaming-Plattformen nutzen wir natürlich, also ich nutze die schon vehement mittlerweile.
Nicht nur eine, oder?
Und nicht nur eine, das ist natürlich auch immer so die Kostenfalle, ehrlicherweise. Ne? Ja. Dann nutze das. Aber wenn... nicht mehr verzichten. Also ich glaube, Netflix ist bei mir schon ein Thema. Das gucke ich öfters wie Amazon Prime, weil das ist einfach bei Amazon mit dabei ist. Aber auf Prime könnte ich eher verzichten wie auf Netflix. Netflix ist so ein bisschen breiter aufgestellt für mich
teilweise. Reden wir jetzt rein von Videostreaming oder auch von Musikstreaming?
Oh, ich habe jetzt gerade nur am Video gedacht. Musik habe ich...
Ist ja auch Streaming, ne?
Ja, da bin ich aber gefangen im Apple-Universum. Okay, und da komme ich auch nicht mehr raus.
Ja, siehst du?
Also ich nutze es auch regelmäßig. Das hat man und benutzt es.
Also für mich ist Musik in der Tat wesentlich wichtiger als Video. Mhm. Ja, ich bin auch mit Musik groß geworden. Ich habe selbst lange Jahre auch persönlich für mich DJing betrieben, ja, mit Plattenspielern und sowas, ja. Mit elektronischer Musik. Und Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und das war so wirklich das Highlight. Also als die angefangen haben, die Streamingdienste, war ich auch von Anfang an direkt dabei, ja. Ich kann mich noch erinnern, zu iPod-Zeiten oder sowas, in den ersten Autos, wenn da eine Schnittstelle war, den iPod dran zu hängen, dann habe ich da mein iPod vollgeballert mit Musik. Das war genial. Man musste nicht mehr das komplette Handschuhfach mit CDs vollstopfen.
CD-Wechsler und am Sitz.
Ja, genau, richtig. Ich hatte dann auch noch Minidisc ganz früher. Ja, es war auch eine geile Technologie.
Aber die hat sich nicht durchgesetzt.
Leider nicht, es war eine geile Technologie. Aber wie gesagt, also Ich bin wirklich, und ich bin bei Spotify von Anfang an dabei. Ja, Apple Music gab es noch nicht, ne? Und da bin ich nicht rausgegangen.
Ja, genau. Das ist aber bei den meisten, glaube ich, so, wenn die haben einen Dienst und wenn der von Anfang an funktioniert, wechselst du nicht.
Nee, machst du nicht.
Das, ja. Warum auch? Weil die Musik läuft rechts oder links. Ne? Ja, also macht jetzt auch keinen Unterschied. Nee. Aber ja, stimmt mit der Musik, nutze ich auch regelmäßig im Auto und sowas. Aber ich habe jetzt erst am Video gedacht, weil der Kleine daheim hat halt natürlich dann mit Netflix auch seine Kids-Serien, genau, ja, und alles.
Also meine Kinder gucken auch beides. Also Netflix, YouTube ist ganz hart, auch beim Großen. Ja. Ja, der guckt sich da immer irgendwelche Minecraft-Videos oder sonstiges
das
an.
Das stimmt, ja.
Wo ich manchmal sage, oh Gott, mach bitte leise. Die Stimme kann kein Mensch ertragen, die da kommentiert. Und aber ansonsten. Ja, Netflix kommt man halt, glaube ich, nicht dran vorbei mittlerweile. Ja.
Nee, das ist schon gut. Also die haben das schon
clever Disney gemacht. Wird bei uns noch genutzt, ja, zu Hause. Ja.
Das ist wieder so ein Klassiker, den haben wir.
Ja.
Er wird natürlich nicht genutzt.
Ja, das ist.
Aber mal bezahlen.
Ja, also er wird nicht so massiv genutzt wie Netflix.
Er wird weniger
genutzt. Ja, genau.
Da kommt richtig, auch weniger neuer Input rein.
Richtig, aber da kommen halt mal ganz coole Filme. Oder der Treiber damals für Disney Plus war Star Wars.
Ja, bei mir auch.
Wirklich, Star Wars.
Und dann alles geguckt, was es da so gab und die ganzen Spin-Offs und anderen Dinger. Ja. Aber da war jetzt, finde ich, die letzten Monate schon arg Ruhe.
Sport machen oder Sport schauen?
Ja, Sport machen und schauen. Aktuell bin ich verletzt. Es hört sich jetzt so an wie so ein Profisportler. Ich spiele seit Kind an Badminton.
Ach,
aktuell
ja, cool.
Macht die Wade, die linke Wade nicht so mit. Letzten Mittwoch im Training gewesen, dann aufgehört, am nächsten Tag morgens zum Physio, wie so ein Profisportler. Und der hat gesagt, du bist nicht kaputt, das ist einfach dein Alter.
Genau, mach mal eine Pause, du bist mittlerweile zu alt,
der Körper muss sich regenerieren. Einfach mal ein bisschen kürzer treten.
Aber bei mir ist auch eher Sport machen als Sport schauen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch kein DAZN als Streaming-Plattform beispielsweise. Ja. Also ich mache da lieber Sport und bewege mich draußen, fahre Fahrrad, gehe laufen oder sowas. Ja,
ja, gerade jetzt bei dem tollen Wetter macht das wieder Spaß.
Richtig, ja.
Genau. Wintermonate sind da eher hart.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch wirklich so diesen Ablauf. Im Frühjahr geht es mit Sport los bis zum Spätjahr und dann werde ich so ein bisschen zum Höhlentier. Schieb den Felsen vor, ja, und genießt dann das gute Essen um die Weihnachtszeit und hau mir dann auch so ein bisschen Winterspeck an. Ja,
ja, den kann man ja wegfahren.
Alles gut, wieder. Genau. Und dann geht es im Frühjahr geht's wieder los. So nach der Fasnacht ist dann wieder so der Einstiegspunkt und dann geht es wieder weiter.
Bei vielen.
Ja, so. Der Fasnacht.
Kaffeepause vorbei.
So, wir sind ja eben fast schon im nächsten Thema angekommen. Wir wollten noch ein bisschen über KI in der IT-Sicherheit sprechen. Ja. IT-Security und KI, das wächst ja oder ist ja schon zusammengewachsen und wächst auch, glaube ich, immer mehr zusammen. Und ich glaube, zu wissen, aber ich kann es nicht so gut beschreiben, ihr nutzt auch KI für eure Managed Services, für eure, ja, für eure MDR-Pakete habt ihr auch eine KI.
Also nicht nur da, wir haben ein dediziertes AI-Team, so heißt das im Englischen.
AI, genau.
Genau. Und bringen schon seit Jahren, ich habe es ja eben schon gesagt, in der Endpoint-Technologie zum Beispiel Deep Learning-Modelle mit rein. Mhm. Also man konzentriert sich im Prinzip nicht mehr darauf, mit Signaturen zu arbeiten, sondern mit sogenannten Prediction Models vorherzusagen, okay, ich habe da etwas, was böse ist, um das zu klassifizieren. Das hat sich die letzten Jahre massiv weiterentwickelt und jetzt mit den Large Language Modellen, also ChatGPT, DeepL und wie sie alle heißen, auch das machen wir uns natürlich zunutze. Also wir nutzen es einmal für die Erkennung auf der einen Seite, wir nutzen es aber auch, um im Prinzip die Teams zu unterstützen in der Auflösung von Erkennungen beispielsweise. Ja. Mhm. Also wir haben ja jetzt auch den AI Assistant zum Beispiel in Sophos XDR mit drin.
Ja.
Den kann jeder Kunde, ist gar aktuell noch im EAP, also im Early Access Programm, was Neudeutsch für Beta im Prinzip ist, mit drin. Also kann jeder Kunde, der da XDR hat, kann das EAP sich freischalten und kann sich das angucken. Und dann hat man im Case Management im Prinzip diesen AI Assistant. Da kann ich dann auch auf Deutsch, weil der versteht auch Deutsch, da ist ein ChatGPT hinten dran, kann ich im Prinzip mir auflösen lassen, was macht denn diese Kommandozeile? Sag mir das bitte mal. Oder habe ich Verknüpfungen irgendwo im Prozessbaum? Gibt es andere Maschinen, die davon betroffen sind? Und also all das, was ich vorher mit nativer SQL-Sprache beispielsweise rausfinden musste oder mir wirklich Fachwissen aneignen musste, kann ich jetzt damit machen. Aber mit KI alleine ist es nicht getan. Und das ist ein ganz wichtige Message hier an dieser Stelle.
Es ist ein Hilfsmittel und ein Zusatz,
genau, richtig,
was zusammenführt mit der menschlichen Komponente. Richtig. Auch ganz klar. Ja, und mit eurer anderen Technologie.
Exakt. Die Gegenseite nutzt es ja auch, beispielsweise um Phishing-Mails zu verbessern, ja, wo KI auch massiv genutzt wird, was auch ein Treiber zum Beispiel für diese initialen Zugriffswege ist, Exploits. Ich brauche heute nicht mehr das Wissen eines Entwicklers, um einen Exploit festzustellen. Ich lade den Source-Code zu ChatGPT oder wie auch immer hoch, stelle die entsprechenden Fragen und kriege dann vielleicht einen Zero-Day aufgelistet, den keiner kennt. Ja. Und kann dann im Prinzip diese Informationen, entweder wenn ich von der guten Seite bin, nutzen, um dem Unternehmen zu melden, pass auf, ich habe eine Sicherheitslücke gefunden, kriegt dann die sogenannte Bug-Bounty vom Unternehmen, sofern es so etwas gibt. Und die Jungs, die halt mehr so die dunkle Seite der Macht vertreten, sagen dann halt, okay, ich verkaufe entweder dieses Wissen, diesen Zero-Day und kriege viel Geld dafür, oder ich mache ihn mir zunutze und greife Unternehmen an. Ja, also das ist die andere Seite. Wie gesagt, zur Verbesserung von Phishing-Mails wird es genutzt. Da wird noch mehr in nächster Zeit kommen. Also das ist so ein heißer Punkt im Prinzip auf 2025 beziehungsweise auch die nächsten Jahre, was da jetzt kommen wird.
Man muss sagen, die meisten Kunden oder auch Endbenutzer, die haben ja KI erst gehört und gesehen, seitdem es in der Presse etwas breiter getreten wurde, durch die Large Language Modelle, die man kennt, ChatGPT, Copilot, auch immer. Ja. Diese Technologie wird ja schon seit früherer Zeit eingesetzt. Sie war nur für den Endkunden nicht greifbar. Er konnte halt nicht selbst etwas damit tun. Ja? Also das heißt, KI ist jetzt nicht in der Security ganz neu und modern geworden. Nee. Man nutzt das schon länger mit fachspezifischen Leuten, die das dann entsprechend entwickelt haben.
Richtig.
Heutzutage ist halt KI für den Mensch eher greifbar geworden, da er irgendwo ein Eingabefeld hat, was tun kann, etc. Also das ist jetzt nicht, dass da gerade die Welt neu erfunden wurde dadurch, aber sie wird es uns in Zukunft noch mal verbessern können.
Genau, es hat sich halt weiterentwickelt. Wir sind jetzt sozusagen, es gibt ja 4 Stufen von KI, ja, und wir sind jetzt gerade auf Stufe 2 sozusagen mit diesen Large Language Modellen, dass ich mit der KI sprechen kann und sie mir in meinem Format sozusagen auch die Antworten rausgibt. Ja. Am Ende des Tages macht die KI ja mit diesen Large Language Modellen auch nichts anderes, wie Informationen zu verarbeiten, im Hintergrund auf ein riesiges Wissen, nämlich das Internet zurückzugreifen, um mir das zu präsentieren, was ich haben will. Ja. Aber sie nimmt auch schon Eigenzüge an, und das wäre dann auch die nächste Stufe der KI, Stufe 3, dass man im Prinzip dass die KI in der Lage ist, selbst zu entscheiden und auch umzuswitchen. Also ich habe letztens gelesen, und es war ein bisschen beängstigend, dass sie auch mit ChatGPT zum Beispiel Versuche gemacht haben, dass er sich selbst abschalten soll. Ja.
Und?
Und er hat versucht, da drum rumzugehen, ist nicht drauf eingegangen. Ja, also das sind so, ja, es gibt ja auch ganz viele Bedenken bei dieser neuen Technologie. Also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es hieß ja irgendwann mal, stopp, wir müssen jetzt erstmal warten und erstmal mal ein Bild machen, was KI für uns als Menschen überhaupt bedeutet, weil das ist nicht abschätzbar, dieses Risiko. Und ganz viele, auch Tech-Giganten, haben sich dafür eingesetzt zu sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause und gucken das. Andere sagen, nee, wir brauchen keine Pause, wir müssen weitermachen. Also gibt es auch so ein bisschen.
Also ich bin da auch eher für ein etwas langsameres Wachstum.
Ja.
Um einfach zu gucken, was passiert denn da so. Ne? Vielleicht so ein bisschen zum Anteasern. Also Implement IT selbst wird sich ab Oktober auch äußerst verstärkt mit dem Thema KI innerhalb unseres Systemhaus-Portfolios beschäftigen. Mhm. Darum geht es jetzt nicht, Copilot-Lizenzen zu verkaufen. Das ist jetzt nicht irgendwie was mit KI für mich. Das ist ja okay. Sondern wir möchten in Zukunft Unternehmen helfen mit KI-Technologie on-prem, aus der Cloud, aus dem Rechenzentrum, jetzt mal egal wo, in Zukunft Vorteile genießen zu können, die sie jetzt nicht haben.
Ja.
Dazu gehören Daten modellieren,
weil
ohne Daten funktioniert nichts. Also wenn wir im Haus Daten sprechen, die bereitzustellen und das Ganze dann mit KI anzuheizen, um entsprechend Mehrwerte zu bieten. Das wird ein Part in unserem Systemhaus werden ab Oktober. Mehr dazu nach den Sommerferien. Und ansonsten, ich sehe es halt in der IT-Sicherheit, da kann es dann gerne auch schneller vorangehen, weil ich glaube, da kann sie uns helfen, besser zu werden. Und vielleicht auch dem Angreifer noch frühzeitiger entgegenzugehen, so vom Bauchgefühl her.
Ja, oder? Wir machen dazu auch regelmäßige Webinare bei uns. Hat jetzt gerade mein Chef beispielsweise hat letztens gerade eins gehalten zum Thema KI. Gibt es auch Aufzeichnungen bei uns, kann man unter events.sophos.com kann man sich diese Aufzeichnungen auch suchen. Wir verteilen die Links auch regelmäßig. Ihr seid ja strategischer Partner von uns. Das heißt, ihr kriegt da
je regelmäßig auch entsprechende Informationen vom Stefan und mir als technischen Newsletter, da sind solche Infos dann auch zu finden. Also da kann ich jedem wirklich nur raten, bleibt da am Zahn der Zeit, weil sonst überholt euch die Technologie. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil es wird massiv etwas ändern, ja, auf dieser Welt mit KI. Ja, es werden viele Aufgaben durch die KI ersetzt werden. Ja. Aber bitte keine Angst, weil auch wenn eine Tür vielleicht zugeht, es geht irgendwo immer wieder eine neue auf. Also man muss das als Chance sehen und nicht als Verderb, ja, für die Menschheit.
Sehe ich auch so. Ja. Also da muss man auch ganz klar sagen. Also besser als Chance sehen als Arbeitsplatzkiller, denn der Mensch wird immer noch gebraucht werden, aber er ist wird so, halt massiv, ja, unterstützt werden können durch KI. Wir können alle dadurch mit Sicherheit ein Stück weit produktiver werden. Und vielleicht auch sicherer werden. Und zum Thema sicherer werden, Best Cases habe ich hier noch irgendwie mal aufgeschrieben. Ich habe es eben am Anfang gesagt, eure Technologien, die ihr habt, egal ob das jetzt MDR, NDR oder andere Services sind, das ist ja nicht nur was für große Unternehmen.
Nein.
Das ist so aufgebaut, dass das auch das Drei-Mann-Unternehmen nutzen kann.
Richtig.
Genauso wie das 1.000-Mitarbeiter-Unternehmen
und auch das 10.000-Mitarbeiter-Unternehmen
weltweit nutzen kann.
Korrekt.
Das ist ein sauber aufgebautes Konstrukt mit klaren Kosten, die dort entstehen.
Ja.
Ob das jetzt 3 Mitarbeiter nutzen mit einem Server oder 50 Mitarbeiter mit 10 virtuellen Servern etc., ist das gar kein Problem.
Richtig.
Ihr sprecht da die komplette Kundenpalette an.
Exakt.
Ja. Korrekt. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, die letzten Projekte mit MDR, die ihr so gemacht habt, was war da so ein Mittelwert? Was würdest du sagen? Was sind so eher die Kunden, die es aktuell in Deutschland bei euch beziehen würden?
Ich sag mal, wir haben so unseren Sweet Spot bis 5000 User. Also wirklich klar auch viele Mittelständler, die es nutzen, auch durch die Partner getrieben. Es kommt immer drauf an, wir sind ja eine Partner-First-Organisation. Also bei uns steht immer der Partner ganz vorne. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil ihr als Partner seid am Kunden dran. Ja. Das können wir als Hersteller niemals hinbekommen, was ihr als Partner da draußen leistet. Ja. Und deswegen haben wir schon lange Jahre eben diese Strategie. Und da bedingt es natürlich auch immer so ein bisschen, was der Partner für ein Kundenmodell fährt.
Richtig, ja.
Das hängt ein bisschen davon ab. Wir haben Partner, die große Kunden haben. Wir haben aber auch viele Partner, die kleine, mittelständische Kunden haben. Und ich bin querbeet durch die Bank von kleinen Kunden bis wirklich großen Kunden. Also ich habe jetzt auch ein Projekt mit knapp 3000 Usern gehabt.
Oh, ja.
Ja. Das ging sogar relativ schnell, ja, weil der Kunde auch den Bedarf hatte, NIS 2, Kritis. Ja, und dann,
wenn Kritis ins Spiel kommt.
Wenn Compliance ins Spiel kommt, geht das im Regelfall recht schnell, ja, und dann müssen auch die Geschäftsführer mit rein. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. IT-Security ist Geschäftsführersache.
Richtig. Ja. Ich sehe das genauso, aber ich kann es einfacher sprechen, weil ich Geschäftsführer von einem IT-Systemhaus bin,
aber
ich auch vielleicht mehr in der Materie bin, aber genau das ist das Thema.
Das ist das Thema.
Sicherheit ist Chefsache.
Ist Chefsache. Es ist definitiv so, durch die Compliance wird das jetzt mehr in den Fokus gerückt.
Mhm.
Ja. Aber ich sage auch immer, egal ob man betroffen ist von der Compliance oder nicht, heißt ja nicht, dass ich nicht von der Angriffslage betroffen bin. Ja. Und diese Compliance-Regularien werden ja erst etabliert, weil einfach viel zu viele immer noch der Meinung sind, sie müssten sich wegducken. Ja. Wo dann die Regierung sagt, hier geht es so nicht weiter, wir müssen etwas machen, die Wirtschaft ist gefährdet. Ja. Und nehmen dann im Prinzip die ganzen Unternehmen in die Pflicht. Also die Message ist ganz klar, egal ob jetzt NIS 2, TISAX oder auch einfach nur EU-Datengrundschutzverordnung, jeder ist davon betroffen und jeder sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wichtig ist hier auch bei solchen Meetings, wo es um solche Services beispielsweise geht, ja, die bei vielen allein von den Kosten vielleicht schon ein Horrorszenario im Kopf etablieren, gehört ein Geschäftsführer mit rein. Ja. Also ich erlebe das auch leider Gottes immer wieder, dass dann auch mal ein Azubi drin sitzt, der das Ganze machen soll, wo ich sage, ich helfe gerne jedem Azubi, das zu verstehen, damit er was lernt. Um
Gottes Willen,
Kinder sind unsere Zukunft. Aber er kann das nicht entscheiden. Und meistens können diese Personen das auch nicht weiter transportieren. Ja. Deswegen nehmt einen Geschäftsführer mit rein. Wir machen gerne auch 2 Runden mit dem Unternehmen, wenn im ersten nur der Azubi drin sitzt und sagen das dann auch. Aber das ist wichtig. Ja. Und nur dann sind solche Projekte auch meistens erfolgreich. Ja.
Gerade auch im Mittelstand, wenn wir daran denken, im Mittelstand ist es oft klassisch so, dass es vielleicht einen, vielleicht sogar auch 2 IT-Administratoren gibt, die ja per se schon mal nicht alles tun können. Nicht, weil sie das Know-how nicht haben, sondern weil einfach ihre 8 Stunden am Tag dafür nicht ausreichen.
Ja, und es sind Generalisten, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ein IT-Mitarbeiter hat ja, wie du schon richtig sagst, der hat 8 Stunden lang die volle Schippe an IT-Business, an IT-Operationsgeschäft. Und jetzt kommt die geänderte Gefahrenlage und sagt, hey, du musst jetzt auch noch Threat Hunting machen.
Ja,
das geht ja gar nicht.
Und da einfach nochmal als Mittelstandsunternehmen dran denken, IT-Systemhäuser gibt es viele gute hier in der Region, die kann man dazu ziehen, mit denen kann man sprechen, die können Services dazu bieten und die ITler sollten auch, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber auch ihre Chefs in die Verantwortung mit reinziehen und sagen, lieber Chef, wir haben hier Situationen, über die müssen wir sprechen. Du musst hier mit in die Entscheidungsrunde rein, weil hier geht es darum, nicht Geld unbedingt auszugeben, sondern geht es darum, das Unternehmen sicher zu gestalten. Und wenn wir die Menschen da nicht packen in der Geschäftsführung oder die Entscheider, ne, dann wird es halt schwierig, weil der ITler vielleicht sagt, ich habe das Budget nicht bekommen, weil es aber nicht richtig transportiert wurde, wie du sagst.
Ja, meistens die ITler wissen immer, sie brauchen das, weil sie mit der Materie nicht richtig umgehen können. Ja? Und es ist auch kein Ansatz zu sagen, ich mache das Ganze jetzt mit KI. Habe ich auch immer wieder. Ja, ja, wir nutzen die Technologie. Ja, wer bedient es denn? Ja,
genau,
wir setzen da auf KI. Ja, man darf nicht vergessen, auf der Gegenseite sitzen Menschen. Und wenn die nicht weiterkommen, enden die ihren Weg. Das kann die KI heute noch nicht abfangen komplett. Also ich brauche immer jemanden, der auch auf diese geänderte Gefahrenlage reagiert. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das kriegen die IT-Administratoren meist nicht vermittelt. Ja, und es gibt da immer wieder Ausnahmen, um Gottes Willen. Ich will da auch niemanden in die Ecke stellen.
Definitiv.
Aber es ist leider
Gottes so. Wir führen die Gespräche auch. Ne?
Also. Und deswegen unterstützen wir da auch gerne und sagen auch immer, holt doch bitte einen Entscheider mit rein, dann erklären wir ihm das. Ja. Am Ende des Tages ist es natürlich die Entscheidung des Geschäftsführers oder dem, der die Gelder freimachen muss. Aber sowohl euch als auch uns ist es wichtig, hier unserer Beratungspflicht nachzukommen. Weil das ist ein ganz wichtiger
Faktor. Auch uns, bei unseren Bestandskunden, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, die vielleicht auch Serviceverträge mit uns haben, da ist es ganz klar, Aufklärung zu betreiben.
Ja,
richtig. Da steht auch der Produktverkauf erstmal gar nicht im Vordergrund. Da geht es darum, wir aufklären, was können wir tun die nächste Zeit, was sollten wir tun. Ja. Machen wir einen Maßnahmenplan, was machen wir die nächsten 24, 36 Monate mit euch.
Ja.
Und dann sind wir eigentlich schon bei einem IT-Strategieplan, wo IT-Security eine große Rolle spielt. So, und natürlich wollen wir hin und wieder auch mal was verkaufen, davon leben wir, das ist auch ganz klar.
Ja, wie jedes Unternehmen natürlich auch sein
Business verantragt. Das ist ganz klar, der eine verkauft Getriebe, der andere halt Sicherheitslösungen und der dritte ein Managed Service. Aber schlussendlich ist es ganz, ganz wichtig heutzutage, sich da gut aufzustellen, finde ich, ja. Genau. Okay, also ich würde sagen, wir haben jetzt mal zum Thema MDR, NDR, so for Security schon viel abgefrühstückt.
Richtig, ja.
Würde dir was einfallen, was du gerne noch ansprechen wollen würdest, was ich jetzt vielleicht sogar vergessen habe? Ich meine, euer Produktportfolio ist immens größer. Das ist klar.
Ja,
da also haben wir wirklich eine Breite.
Sophos Central kann ja, ich sage immer, vom Eintreffen der Pakete über die Sophos Firewall bis wirklich zum User, bis zur Schulung, Awareness-Schulung, was auch ein ganz wichtiges Thema ist.
Ja. Awareness-Training,
ja. Könnten wir auch nochmal drüber kurz uns zum Besten geben. Können wir alles bedienen, wenn man das möchte mit uns. Ja. Es ist halt nun mal so. Aber am Ende des Tages entscheidet es auch nicht, ob alles von Sophos kommt, sondern es entscheidet, dass ich es mache. Ja.
Und dass ich mich damit beschäftige
und mit dass dem ich Thema. Genau, richtig. Und dass ich auch gucke, bin ich noch zeitgemäß unterwegs. Früher hat man ein Antivirus 3 Jahre lizenziert, hat sich hinten zurückgelehnt und der macht das schon so nach dem
Motto. Und man hat gute Rabatte gekriegt, wenn man 5 Jahre gekauft hat.
Das stimmt in der Tat, ja, richtig. Ja. Oder zum richtigen Zeitpunkt zum Beispiel auch noch. Ja. Aber so ist die Welt heute nicht mehr. Ja. Man kann nahezu wöchentlich schon sagen, bin ich noch richtig geschützt? Ist die Gegenseite, hat die wieder was Neues? Habe ich die entsprechenden Technologien im Einsatz? Habe ich den entsprechenden Service? Gibt es neue Technologien, die ich vielleicht etablieren kann, um da noch ein bisschen mehr was rauszukitzeln, um noch eine Scheibe Security oben drauf zu kriegen, um nahe an die 100% irgendwie dran zu gelangen? Ja? Das können auch nicht wir alles leisten. Ja? Deswegen haben wir zum Beispiel auch diese Integration. Ja? Aber ich möchte nochmal auf das Thema Phishing eingehen, beziehungsweise User Awareness.
Ja. Ja?
Weil das größte Problem sitzt nach wie vor der Maschine.
Richtig,
das ist so. Ja. Und bitte, bitte nicht einen User in die Ecke stellen, weil er einen Fehler gemacht hat. Eine offene Fehlerkultur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Unternehmen, weil nur User, die wissen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, wen sie ansprechen und dann auch entsprechend geholfen bekommen, die werden einen Fehler melden. Die anderen werden den PC ausschalten, nach Hause gehen oder sich im Prinzip ruhig verhalten. Ja? Und das führt halt am Ende des Tages zu keiner Sicherheit, sondern ganz im Gegenteil wahrscheinlich zum Super-GAU, weil ich kann nicht rechtzeitig eingreifen, wenn ich nicht die entsprechenden Teams vielleicht noch habe, die so etwas abfedern könnten.
Ja. Awareness-Training ist genau ein Thema, was man als Unternehmen machen sollte.
Ja.
Gibt es ja auch über euch die Möglichkeit,
genau,
das Ganze zu spielen über eine Plattform.
Ja.
Und das sind Themen, die wir auch oft mit unseren Kunden besprechen, und das sollte man sich wirklich auch ans Herz legen, seine Mitarbeiter auf der Security-Reise mitzunehmen.
Ganz genau.
Wir selbst haben das auch für uns schon zweimal getan, obwohl wir ja doch schon ein bisschen affiner vielleicht tatsächlich sind, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles so rauskommt bei so einem Awareness-Training, wer da wie wo klickt. Und da geht es auch nicht um Schuldzuweisung, geht es eher darum, wie witzig das ist, wo man dann sagt, okay, von dem habe ich aber nicht erwartet, dass der da so drauf drückt.
Ja,
also von daher sind das Themen, die wir alle gemeinsam bespielen können. Richtig. Und die in meiner Ansicht nach auch in ein IT-Budget reingehören.
Ja.
Wir selbst intern zum Beispiel, wir haben alle 4 Wochen ein internes Meeting, wo es um unsere IT geht, die wir im Rechenzentrum betreiben.
Ja.
Da laufen wir selbst drauf, da laufen auch unsere Kunden mit drauf teilweise. Und da ist das aktuelle Thema ist Backup. Gesichert, also wie ist es gesichert? Mhm. Wie weit ist es gesichert, dass dort keine Verschlüsselung stattfindet des Backups? Was ist mit Rückspielung der Daten? Wo liegen die Daten? Gehen wir noch in ein externes Rechenzentrum? Weil wir beschäftigen uns seit Wochen mit dem Thema Backup.
Mhm.
Einfach, weil das ein sehr, sehr breites Thema ist. Wenn man da mal anfängt, merkt man auf einmal, was ist hier alles los? Und ich glaube, und da wollte ich gerade noch drauf zurückkommen, ihr habt auch, ich nenne es mal vielleicht auch falsch ausgedrückt, einen Konnektoren, wo ihr mit anderen Herstellern auch in das Thema Backup reinschauen
Exakt,
könnt.
Exakt, korrekt.
Haben wir nämlich für uns selbst im Einsatz, und da seid ihr auch aufgestellt, ne?
Ja, es hat einen ganz einfachen Grund, Björn. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Sichtbarkeit, ja, und Angriffsverhalten früh erkennen. Ein Angreifer, nicht jeder Angreifer, aber auch da gibt es natürlich Zahlen, zum Beispiel auch von den Backup-Herstellern. Wir haben da ja unterschiedliche Backup-Hersteller in diesem Konnektor mit drin.
So alle die man kennt, sind eigentlich mittlerweile dabei.
Acronis,
wir machen Acronis, genau. Wir haben Veeam noch mit dabei.
Rubrik haben wir mit dabei.
Rubrik, ja. Genau, also Rubrik wirklich also die Top-Hersteller.
Und es kommen weitere mit dazu. Ja. Warum machen wir das? A, bedienen wir dieses Spektrum nicht. Ja. Aber ein Angreifer, wenn er reinkommt, verfolgt ja ein Ziel. Das Ziel ist A, die Daten zu stehlen und dann das Unternehmen, das Opfer lahmzulegen,
ja. Ja,
mit Ransomware. Ja. Man spricht auch von der sogenannten Double Extortion im Englischen, also zweifache Erpressung sozusagen. Mhm. Wenn ich ein gutes Backup habe, ist dieser eine Hebel schon mal raus. Ja. Das war ganz am Anfang zu der ersten Ransomware so, da haben sie nur verschlüsselt und wollten dann, und wenn ich dann ein gutes Backup gehabt habe, habe ich gemacht, Adabare, das war's. Ja. Wenn aber die Daten weg sind, habe ich ein Problem. Ja. Mit der Compliance, wie auch immer. Ich muss dann Meldefristen einhalten und wie auch immer. Aber auf das Backup gesprochen, versucht natürlich ein Angreifer als allererstes, bevor er weitere Aktionen durchführt, einen Kunden, ein Opfer in dem Sinne handlungsunfähig zu machen. Das heißt, er löscht das Backup. Er versucht alle Möglichkeiten, wie sich der Kunde das Opfer recovern Richtig. Kann, auszulöschen. Und das ist das, worum es hier geht. Durch diese Integration dieser Backup-Services kriegen wir die Sichtbarkeit, wenn jemand sich am Backup versucht. Und können dann schon früh sagen, hey, da manipuliert jemand das Backup. Kann natürlich sein, Björn, dass du am Backup rumgefummelt hast,
irgendwas
gemacht hast, hast einen Alarm ausgelöst. Ja, ist nicht schlimm, aber man kann dem nachgehen und kann gucken, hey, und wenn das nachts um 2 passiert oder wie auch immer, dann ist das mitunter vielleicht ja schon etwas kritisch zu betrachten. Aber das würde dann der Analyst auch investigieren. Der würde dann gucken, was los ist, und würde relativ schnell sich ein Bild machen. Würde dich dann vielleicht nachts wieder aus dem Schlaf holen.
Aus dem Bett
aber du bist ja nicht mehr drin, oder?
Der Daniel ist jetzt
drin. Ja, sehr gut, dann können wir den anrufen. Und das ist im Prinzip der Hintergrund. Einfach, damit wir feststellen, da versucht jemand, sich am Backup zu schaffen zu machen, um dann im Prinzip sehr, sehr früh zu reagieren. Ja.
du siehst, über das Thema Security könnten wir noch Stunden reden, weil das hängt dann nicht nur an Sophos, dann geht es ans Backup, dann geht es an Zugriffe von außen, dann geht es an die Microsoft Cloud oder an sonstige Themen. Das ist so breit aufgestellt, dass es heutzutage zehnmal wichtiger als den Hypervisor nach 5 Jahren auszutauschen, weil das ist eher,
ein Kostenthema.
Standardthema.
Ja,
ne?
Ja, genau, so. Richtig.
Nichts Besonderes mehr.
Ja, also es ist ein breitflächiges Feld. Und wir liefern nur einen Teil dazu als Sophos.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Einen Teil.
Ja, Security.
Tatsächlich einen großen, aber
ja, richtig,
es ist trotzdem, gibt es noch andere Punkte, die durch andere Mechanismen abgebildet werden müssen.
Richtig, ja. Wir liefern die Wachmannschaft und die entsprechenden Werkzeuge zur Überwachung, ja, damit man im Prinzip die ungebetenen Gäste erkennt und auch entsprechend dann rausdelegieren kann. Aber es fängt schon damit an, dass ich die Tür richtig zusperre und nur die reinlasse, die ich drin haben will und auch durch Konfigurationseinstellungen beispielsweise die Angriffsoberfläche reduziere. Das ist ein ganz wichtiges Thema und auch immer wieder auf neue Technologien aufsetze, die mein Unternehmen sicherer machen können. Ja, ganz wichtig. Ja. Gehört zum Beispiel auch ZDNA dazu, also VPN.
Da können wir auch lange drüber reden. ZDNA sollten wir mit Annika mal reden, ob wir da noch einen zweiten Termin zu machen.
Sie
weil das
schon.
Ist wirklich auch ein ganz, ganz interessantes Thema und auch wichtig für die Zukunft. Sich dort nochmal von der, sagen wir es mal überspitzt, von der alten VPN-Technologie zu verabschieden.
Ja, richtig. Ja. Ich glaube, Ende der 90er wurde VPN entworfen. Ich meine, 98, 97 oder so.
Und es wird genutzt, kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, weil es halt schon lange Jahre mittlerweile auch kostenfrei, auch in unseren Firewalls zum Beispiel, mit dabei ist. Und am Ende des Tages wird ja auch immer aufs Geld geschaut. Ja. Neue Services kosten natürlich auch Geld.
Aber es ist halt oft so, du kommst gerade nicht auf die, wir bauen mal ein VPN, dann kommst du ja auf die Daten. Und dann hast du auf einmal die ganzen Dinger laufen. Ne? Also da könnten wir uns drüber unterhalten, da holen wir vielleicht den Thorsten mit dabei bei dem Thema, weil der es jetzt bei uns gerade intern umsetzt.
Ja.
Also siehst, wir setzen eure Technologie immer
ist immer ja wichtig, selbst dass ihr als Partner voranschreitet auch.
Muss.
Richtig,
ich kann ja nicht sagen, wir machen es beim Kunden, aber selbst nutzt ihr es? Nee,
ja, natürlich
das
nicht.
Das ist das halt.
Ja, genauso wie MDA, Lieferkettenangriffe. Ja,
ja.
Auch ein ganz wichtiges Thema, wenn sie euch als Partner angreifen und gehen dann in die Kunden bei euch rein.
Ja.
In die Diskussion möchtest du ja auch nicht reingehen.
Nee, ungern.
Ja, und du kommst ja auch nicht authentisch rüber, wenn du deinem Kunden empfiehlst, du brauchst MDA und selbst hast nur ein Antivirus im Einsatz. Das funktioniert ja nicht. Ja,
also bitte. Bin ich seit einer Woche offline.
Genau, richtig. Ja, genau. Geht gerade nicht, weil wir hatten gerade einen Angriff.
Ja, genau. Ja. Okay, also ein Thema habe ich hier noch draufstehen.
Zuckerstückchen.
Zuckerstückchen. Also ich muss ja, weil ich ja so viele Podcasts mache, kann ich ja nicht so viele Zuckerstückchen haben. Ich bin Benjamin Blümchen, der die ganze Zeit die Zuckerstückchen isst. also ich sag mal, zum Thema wäre eigentlich mein Thema Zuckerstückchen gewesen, dass mich halt euer Service nachts angerufen hat und ich dadurch erfahren habe, dass diese gesamte Kette funktioniert.
Ja.
Weil das ist themenbezogen und das habe ich eben schon erklärt. Ich weiß nicht, was steht bei dir an? Vielleicht Urlaub oder sonst irgendwas?
Ja, man erlebt ja ständig irgendwo Momente, wo man sagt, hey, das war jetzt cool, auch in Kundengesprächen. Ja. Was ich auch immer persönlich an meinem Job als Highlight empfinde, ist, wenn ich mit Kunden ins Gespräch gehe, deren Business kennenzulernen. Ja. Wir hatten es letztens bei einem Kunden von euch, da war ich mal wieder vor Ort. Ich nenne den Namen jetzt hier nicht, aber die haben auch im medizinischen Bereich da massiv aufgerüstet und haben dann uns mal gezeigt, wie im Prinzip da Blutproben oder Sachen verarbeitet werden. Das fand ich, und das finde ich immer wieder, das macht das irgendwie authentisch, ja.
Greifbar.
Und ich finde das schön, einfach zu sehen, okay, mir geht es hier wirklich von Herzen drum, den Kunden sicherer zu machen, den Kunden aufzuzeigen, pass auf, wir müssen was machen, damit dein Business hier nicht gefährdet ist.
Und eine passende, gute Lösung zu finden.
Ja, und wenn die Kunden da so in ihrem Wohlfühlbereich sind und zeigen dann, was sie machen und sowas, ich finde das toll. Ja, ich finde das toll, in welchen Bereichen wir drin sind. Und das sind immer so meine persönlichen Highlights, die ich mitnehme von Kundengesprächen.
Ja, da kriegt man auch dann viel mit bei den Kunden einfach. Ne?
Richtig.
Da kriegst du einen sehr breiten Einblick.
Genau, richtig. Und kann sich auch einfach ein Bild machen, okay, was macht der Kunde, den Business des Kunden besser zu verstehen und auch zu verstehen, okay, so tickt der Kunde. Security ist für den etwas, was funktionieren muss. Das ist etwas, wo er sein Augenmerk drauf legt. Damit verdient er sein Geld. Da sind Leute, die mit Herzblut dran arbeiten und machen und tun. Und das sicherzustellen, das ist so auch immer wieder ein persönliches Highlight für mich.
Zuckerstückchen. Aufgelöst.
Gut. Ja, dann haben wir ja vielleicht gerade einen guten Abschluss gefunden. Wir haben über viel gesprochen heute in der IT-Sicherheit. Ich glaube, unsere Zuhörer oder Zuschauer werden da einiges mitholen können. Falls ihr Anregungen oder Fragen habt, entweder könntet ihr euch natürlich direkt an den Vertrieb oder an uns wenden, aber auch natürlich zum Thema Podcast an podcast@implement-it.de. So. Und ganz wichtig, wir haben noch ein Webinar zusammen. Und zwar am 20.05. haben wir Implement IT und Sophos.
Richtig.
Ein gemeinsames Webinar zum Thema MDA und NDA, wo wir nochmal quasi detaillierter darauf eingehen und dort recht herzlich unsere Kunden, unsere Zuhörer einladen, da dazu zu kommen,
ja.
Um einfach euch das Thema nochmal näher zu bringen. Also von daher Webinar nicht verpassen, das ist ganz wichtig. 20.05.2025 dieses Jahr natürlich.
Ich freue mich drauf, es wird spannend und ja, auch heute, es war mir wirklich ein Fest, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, war super. Ich finde, das Format ist perfekt, um Technologien, Services, Zukunftsthemen einfach in entspannter Runde zu besprechen und die Leute haben einfach die Möglichkeit zu hören, wann sie es wollen. Ja. Ja, dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Podcast und Mario, vielen Dank
für dein Kommen heute. Danke Björn, auch hier an die Regie im Hintergrund, danke Annika und ja, ich freue mich vielleicht zum ZDNA-Thema oder zu anderen Themen wieder hier zu sein.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Coden Coffee, der IT-Podcast mit Insights, News und Trends. Überall, wo es Podcasts gibt.